ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Die vergangenen zwei Wochen waren die Tage der Big Player im Hamburger Hafen. Die Reederei Hapag-Lloyd und der Hafenbetreiber Hala haben ihre Bilanzen des vergangenen Jahres und den Ausblick auf das laufende Jahr präsentiert. Darüber sprechen wir natürlich auch heute hier im Hafenreport mit unterschiedlichen Themen aus der maritimen Welt. Außerdem schauen wir unter anderem auf die kommende Saison auf Helgoland und im Hafenmuseum. Da sind wir auch zu Gast. Dort startet an diesem Wochenende die Sommersaison. Willkommen zum Hamburger Hafenkonzert. Unsere 3673. Ausgabe ist das heute. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
140 Jahre alt wird der Hamburger Hafen- und Logistikkonzern Hala in diesem Jahr. Gegründet wurde er durch die Stadt, um die damals neue Speicherstadt zu betreiben. Mittlerweile gehört knapp die Hälfte der Hala allerdings der Schweizer Reederei MSC und schon wenige Monate nach dem umstrittenen Einstieg der Reederei zeichnet sich ein Aufschwung beim Containerumschlag der Hala ab. Dietrich Lehmann.
Es war turbulent für die Hala im vergangenen Jahr, nicht nur durch den lange diskutierten und am Ende vollzogenen Einstieg der Schweizer Reederei MSC. 2023 war das Jahresergebnis noch enttäuschend ausgefallen. 2024 konnte die Hala den Umsatz um rund 11% steigern, den Gewinn noch kräftiger. Vorstandschefin Angela Titzrath ist zufrieden.
Wir vergessen manchmal, die Houthi-Rebellen haben große Veränderungen in den Lieferketten herbeigeführt. Es muss Afrika umrundet werden. Das hat zu sogenannten Blank Sailings geführt. Also entsprechende Lieferketten, die sehr unruhig waren, auch hier im Hamburger Hafen.
Wobei der Containerumschlag an den drei Terminals in Hamburg trat im vergangenen Jahr auf der Stelle. Im italienischen Triest, wo die Hala ein eigenes Terminal betreibt, ging der Umschlag sogar zurück, weil viele Reeder wegen der Krise im Roten Meer das Mittelmeer umfahren. In Estland gibt es dagegen ein kräftiges Wachstum.
Unser Hafenterminal in Tallinn ist im Wesentlichen natürlich fokussiert auch auf lokale Ware. Dazu zählen Kakao, es zählt aber auch im Wesentlichen Forstwirtschaft, also Holz und Papier. Estland ist ja einer der baltischen Staaten, ein wichtiger, der sich auch wirtschaftlich sehr gut entwickelt und auch daran partizipieren wir.
Und dann ist da noch der Hafen im ukrainischen Odessa. Bei Kriegsausbruch wurde der seeseitige Umschlag dort eingestellt. Inzwischen laufen wieder Schiffe das Terminal an. Erst in der vergangenen Woche wurde nun eine Art Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine für das Schwarze Meer vereinbart. Die Trendwende?
Wir haben trotz des Krieges all unsere Mitarbeitenden weiter beschäftigt. Unser Terminal ist vom Tag 1 betriebsbereit gewesen und ist es auch heute. Das bedeutet, wir sind auf alles vorbereitet, was kommen kann in der Zukunft. Auch natürlich auch für den Wiederaufbau oder für einen Aufschwung in Umschlag, sei es auf der Wasserseite oder sei es im Hinterland.
Positiv blickt die Hala auf das laufende Jahr. Umsatz und Gewinn dürften stark wachsen, so die Prognose der Unternehmensführung. Für den Hamburger Hafen erwartet Angela Titzrath, dass deutlich mehr Container umgeschlagen werden.
Die Hamburger Terminals sind attraktiv. Wir haben in unsere Strategie investiert, ein logistisches Netzwerk, Hafen, Schiene, Straße. Das ist effizient und nachhaltig. Wir haben nicht nur investiert, sondern bewiesen, dass es sehr gut funktioniert. Unsere Kunden spiegeln uns das zurück. All unsere Kunden haben ihre Verträge bestätigt und wir können daher mit all unseren Kunden und natürlich auch mit MSC einschließlich wachsen.
Apropos MSC. Bislang hat die Schweizer Reederei, die seit dem vergangenen Jahr Miteigner der Hala ist, mit ihren Schiffen in Hamburg vor allem bei der Konkurrenz von Eurogate festgemacht. Das ändert sich nun schneller als gedacht.
Natürlich, MSC ist Kunde bei uns. Wir freuen uns in ganz Europa. Waren sie schon und sind sie heute noch mal mehr. Große Veränderung, dass wir in 25 jetzt auch alle Schiffsanläufe der MSC-Gruppe bei uns begrüßen dürfen, bei der Hala hier in Hamburg. Und das ist, finde ich, ein sehr guter Start für eine gute Zusammenarbeit.
Eine große Unsicherheit bleibt aber der Handel mit den USA, dem zweitwichtigsten Partner des Hamburger Hafens. Wie verändern sich Warenströme und Handelsrouten, wenn neue zusätzliche Zölle verhängt werden? Erst in dieser Woche hat US-Präsident Donald Trump ja Zölle auf Autoimporte in die USA angekündigt. Angela Titzrath mahnt zu Augenmaß und Gelassenheit.
Ich glaube, das Poltern von Präsident Trump ist ein Gesprächsangebot. Und die Politik und wir alle sollten dieses Gesprächsangebot annehmen und eintreten für das, was uns wichtig ist. Das ist freier Handel. Das ist Brückenbauen zwischen Gesellschaften und Strukturen. Dafür ist die HALA vorbereitet und sollten auch wir vorbereitet sein.
Die Zuversicht der HALA zeigt sich auch daran, dass das Unternehmen wieder neue Mitarbeiter sucht. Nachdem jahrelang in vielen Bereichen, vor allem beim Containerumschlag, eher Jobs eingespart wurden.
Ich glaube, es ist einmal das Thema, dass der demografische Wandel auch bei der HALA zuschlägt. Also, dass mehr Menschen natürlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen und die muss man ersetzen, deren Zeitpunkt sozusagen jetzt da ist bei gleichbleibendem hohen Aufkommen von den Mengen. Technik und Automatisierung unterstützt und ersetzt zum Teil und hilft natürlich bei bestehenden Beschäftigten, mehr Menge umzuschlagen. Und wenn dieser Zuwachs sozusagen höher ist als der Plan, dann muss man auch einstellen.
Etwa 120 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will die HALA in diesem Jahr neu ins Unternehmen holen. Viele davon in Hamburg.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und ob nun Helgoland Deutschlands einzige Hochseeinsel oder nur die Insel weit draußen in der deutschen Bucht ist, darüber wird immer wieder diskutiert. Eins steht allerdings fest, nirgendwo ist die Luft so gut wie dort auf dem Felsen im Meer. Unter anderem deshalb kommen auch die Touristen, geboten wird ihnen aber noch viel mehr. Auch für die Sommersaison 2025 hat Helgoland wieder jede Menge neuer Ideen und große Pläne. Kerstin von Stürmer.
Ob mit einem der Bäderschiffe, mit einem Katamaran oder mit dem Flugzeug, schon die Anreise ist Teil des Urlaubs. Und immer mehr Touristen entscheiden sich, länger zu bleiben als nur einen Tag. Sie übernachten auf der Insel, bleiben für ein Wochenende oder auch länger. Tourismusdirektorin Katharina Schlicht hat deshalb neue Ideen, um Helgoland möglichst attraktiv zu vermarkten.
Wir haben jetzt ganz neu ab der neuen Saison Selfie-Spots auf der Insel und da kann man uns auf Instagram und Facebook verlinken zum Beispiel und den Hashtag Helgoland-Liebe benutzen. Darüber freuen wir uns sehr, aber wir gehen auch im Bereich Digitalisierung nach vorne. Wir haben die Strandkorbvermietung online gestellt und auch die beliebten Museumsbunkerführungen, die kann man bald online buchen.
Katharina Schlicht ist seit 10 Monaten für den Tourismus zuständig. Sie kommt eigentlich vom Niederrhein.
Ich bin auf dem Land aufgewachsen und ich habe das sehr genossen, ab weg vom Trubel auf einer Insel zu wohnen und das Ganze drumherum zu genießen. Und die Luft ist eine ganz andere und langweilig wird uns nicht. Also wir haben genug zu tun, auch im Winter, da bereitet man dann auch die neue Saison vor.
Helgolands Bürgermeister Thorsten Pollmann, der hofft auf eine gute Saison.
Die Stimmung ist eigentlich gut. Wir sind ja noch in den Vorbereitungen. Dieses Jahr ist Ostern ein bisschen spät. Die Saison richtig los, also merklich geht es dann ja erst, wenn der große Katamaran kommt und die Schiffe, also ab April. Wir sind frohen Mutes, dass wir eine gute Saison haben. Also nochmal eine Steigerung zum letzten Jahr und wir freuen uns drauf auf die Gäste.
Und er hat gerade ein wirkliches Großprojekt am Wickel, das den Tourismus auf Helgoland mittelfristig noch einmal verändern könnte.
Das ursprüngliche Kurmittelhaus gibt es ja nicht mehr, diese Kuren eigentlich auf Helgoland. Und da haben wir uns entschlossen, dass wir das dem Markt jetzt übergeben wollen. Wir wünschen uns natürlich, dass es wieder als Hotelbetrieb geführt wird. Wir haben zwei Optionen dabei, die es noch interessanter machen. Wir haben einmal eine riesengroße Zisterne unterirdisch. Das wäre ja was für einen Investor. Also das ist ganz viele Möglichkeiten für Underground Club und alles Mögliche könnte man da machen mit Bowling, Freizeitgestaltung. Und wir haben noch das Nordostbollwerk, das heißt direkt hinterm Hotel liegt der Hafen. Der wird noch mit angeboten, was es natürlich auch noch sehr interessant macht, zum Beispiel für Räder.
Das ist noch Zukunft. Für die Gegenwart steht unter anderem die Hoteliersfamilie Rickmers. Hier hat inzwischen die neue Generation das Sagen. Die drei Töchter von Detlef Rickmers sind in das Geschäft eingestiegen. Dendera Rickmers.
Das Tolle ist, dass wir alle etwas Komplementäres studiert haben und auch beruflich jetzt so aufgestellt sind, dass wir es gemeinsam machen. Ich mit meinem BWL-Hintergrund und Design- und Kunstgeschichte quasi das Storytelling mit übernehme. Wie gestalten wir die Häuser? Die mittlere Schwester BWL gemacht hat, aber vor allem Human Resources, Change Management. Also da ganz viel mitdenkt. Wie arbeiten wir im Team? Was macht unser Unternehmen organisatorisch aus? Vor allem auch für unsere Mitarbeiter, nicht nur für unsere Gäste. Und die Jüngste ist Immobilienmaklerin für Hotelimmobilien. Das heißt, die macht den Immobilienpart. Und ich glaube, die größte Freude für uns drei war, dass wir das gemeinsam so ausgestalten können.
Auch bei norddeutschem Schiedwetter ist Programm auf Helgoland. Dendera Rickmers.
Schönes bei Schiedwetter machen, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Ideen dazu sind Kunst mal anders erleben. Bei uns im Galerie-Restaurant im Tunnel, Annas Art Affair, startet jetzt wieder zu Ostern mit der neuen Ausstellung. Und das zweite große Thema Literatur. Auch da hat Helgoland historisch mit James Krüss und anderen Schriftstellern viel zu bieten. Lesungen teilnehmen oder einfach selber mal ein Buch in die Hand nehmen, selber mal einen Tee kochen und trotzdem auf die Weite schauen.
Aber erst einmal muss man ja hin auf die Insel weit draußen in der Deutschen Bucht. Am besten per Schiff und zum Schnuppern für einen Tag. Da die Schiffstickets nicht ganz günstig sind, haben sich die Reedereien eine familienfreundliche Variante ausgedacht. Bei den Bäderschiffen von Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmshaven oder Langeoog bietet die Reederei Kassen-Eils familienfreundliche Tickets an. Und mit dem Helgoland-Katamaran Hallunderjet können Kinder an bestimmten Wochentagen kostenfrei mitfahren. Tim Kunstmann von der Förde-Reederei Seetouristik.
Ab diesem Jahr nochmal ganz explizit am Mittwoch, an dem Kinder umsonst fahren. Also sprich, Eltern zahlen den regulären Preis, auch Alleinerziehende können dieses Angebot nutzen, sodass bis zu 3 Kinder bis 14 Jahren kostenfrei mitfahren. Das ist unser Angebot an Familien, weil auch in der aktuellen Situation muss der ein oder andere auf die Kosten achten. Und wir freuen uns da sehr, dieses Jahr ganzjährig mittwochs diesen Sonderpreis anzubieten.
Also das Meer, gute Luft, viel Natur, der Lummenfelsen, die Lange Anna und die Düne zum Baden. Dazu Kultur auf der Insel. Vielleicht zieht es ja den einen oder anderen diesen Sommer noch nach Helgoland.
Ganz klar, Helgoland ist immer eine Reise wert. Wer dorthin möchte, der kann hier von Hamburg aus mit dem Katamaran Hallunderjet fahren. Und dort an Bord, da treffen Sie dann möglicherweise einen Mann, den wir Ihnen gleich etwas näher vorstellen wollen. Kapitän Fiete Sasse. Mehr dazu gleich. Die Nordseeinsel Helgoland. Sie ist ein wirklich sehr beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel für Tagestouristen und auch Reisende. Und Fiete Sasse, der bringt sie dorthin. Kapitän auf dem Hallunderjet ist er und Marie-Sophie Koop hat ihn getroffen.
Ein wunderschöner Blick über den Hamburger Hafen. Die Rigmar Rigmars auf der einen, die Elbphilharmonie auf der anderen Seite. Fest verteut liegt der Hallunderjet im Niederhafen. Kapitän Fiete Sasse steht an Deck seines Schiffes. Seit knapp über 2 Jahren fährt er regelmäßig die Strecke zwischen Hamburg und Helgoland und zurück. Bei der Reederei FAS, die den Hallunderjet betreibt, war er allerdings bereits vorher tätig. Rund 8 Jahre fuhr er als Kapitän, Material- und Offshore-Techniker zu den Windparks nördlich von Helgoland. Der firmeninterne Wechsel zum Fahrgastbetrieb auf dem Hallunderjet kam eher durch Zufall.
Tatsächlich, weil der Kollege mich gefragt hatte, der jetzt hier schon seit sehr vielen Jahren fährt, ob ich nicht mit ihm das Schiff fahren möchte. Und da habe ich mich dann letztes Jahr dazu entschieden, dann doch zu wechseln.
Bevor der Hallunderjet das Hamburger Hafengebiet verlassen kann, müssen Kapitän Fiete Sasse und seine Crew das Schiff vorbereiten.
Größtenteils wird das nautische Equipment überprüft mit einer Checkliste. Gleichen wir alles ab, schauen, ob alles heil ist und verholen das Schiff dann und boarden die Passagiere.
An den Landungsbrücken steigen die Passagiere zu. Für sie beginnt nun eine knapp 3,5-stündige Reise. Eine Fahrt, die bei vielen Urlaubsgefühle weckt. Nicht so allerdings bei Kapitän Fiete Sasse. Denn für ihn und seine Besatzung heißt es nun volle Konzentration. Vor allem auf der Elbe.
Besonderheiten auf der Elbe sind natürlich die Rücksichtnahmen an Land. Wenn wir dann schauen müssen, dass irgendwo anders Fahrzeuge festgemacht wurden oder Leute baden, dass wir da keinen gefährden. Da müssen wir mit der Geschwindigkeit runtergehen. Da vorne zum Beispiel Kompitzfleet, da sind Baustellen.
Gemeinsam mit Fiete Sasse auf der Brücke des Hallunderjets stehen noch ein weiterer Nautiker und der Maschinist.
Ein Hochgeschwindigkeitskatamaran, da ist es dann Pflicht, dass 2 Nautiker permanent Wache halten und sich eigentlich nur mit dem Fahren des Schiffes beschäftigen, mit dem Verkehr und und allem, was dazu gehört. Der Maschinist, der kann von hier oben die ganzen Maschinenanlagen überwachen, auch steuern und fahren.
Die Elbe ist eine vielbefahrene Wasserstraße, auf der aber auch mal nicht ganz so viel los sein kann. Aufmerksam bleiben muss Fiete Sasse trotzdem.
Momentan haben wir hier eine sehr breite Stelle der Elbe. Kein Verkehr, außer einen Entgegenkommer da hinten. Ansonsten hören wir eben die Funkkanäle mit. Es gibt eben auch Radarkanäle, die man einzeln schaltet in verschiedenen Bereichen der Elbe, wo wenn Großschiffe da fahren, 400 Meter Containerschiffe oder ähnliche. Mit denen muss man sich dann absprechen, wo man die überholt.
Von März bis Oktober ist der Halunderjet zwischen Hamburg und Helgoland unterwegs. In der Winterzeit, von November bis Februar, liegt er fest verteut wieder am Niederhafen in Hamburg. Dann kümmern sich nur noch ein paar Matrosen und die Offiziere des Schiffes darum, die anfallenden Arbeiten zu erledigen.
Wir müssen das Schiff entweder verholen, wenn das Niedrigwasser in Hamburg zu stark ist. Wir müssen auch Probefahrten machen. Wir fahren in die Werft. Maschinen werden überholt, neuer Anstrich und alles, was so an Deck an Arbeiten erledigt werden muss.
Spätestens zum Saisonbeginn im März muss alles fertig sein. Dann fährt der Halunderjet wieder täglich.
Morgens fahren wir von Hamburg 8.30 Uhr oder 9 Uhr, je nachdem, los und haben dann jetzt hier auf Helgoland eine Pause, wenn wir ankommen gegen 13 Uhr. Und gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr fangen wir dann wieder an, Passagiere zu boarden, Gepäck anzunehmen und dann geht's wieder zurück. Gegen 21 Uhr ist dann Feierabend.
15 Tage am Stück ist Kapitän Fiete Sasse mit dem Halunderjet unterwegs. Dann übernimmt sein Kollege. Es ist ein Job, der fordert. Fiete Sasse aber macht ihn gerne. Vor allem, weil er Helgoland liebt.
Nette Menschen, coole Insel. Also ich hatte nicht gedacht, dass es sowas gibt hier in Deutschland. So eine Insel, die noch so interessant ist mit diesen Klippen und den Vögeln, die hier brüten.
Da hat er recht. Helgoland ist wirklich beeindruckend. Und die Vögel, von denen Fiete Sasse spricht, das sind vor allem die Trottellummen. Helgoland ist der einzige Ort in Deutschland, an dem diese außergewöhnlichen Vögel brüten. Marie-Sophie Koop war mit Fiete Sasse unterwegs. Er ist Kapitän auf dem Halunderjet, der Hamburg mit Helgoland verbindet. Das Hamburger Hafenkonzert hören Sie und da habe ich jetzt einen Lesetipp für Sie. Die Blaue Stunde heißt das neueste Buch der Britin Paula Hawkins, das nun auch auf Deutsch erhältlich ist. Und es ist, wie bereits ihr internationaler Bestseller Girl on the Train von 2015, ein Thriller. Ein Thriller, der ganz viel mit dem Meer zu tun hat. Peter Helling hat ihn gelesen.
The Blue Hour, die blaue Stunde, das ist die Zeit am Tag, wo die Schatten aus dem Meer steigen, wo das Licht dämmerig und die Welt unscharf wird, wo Realität und Einbildung verschwimmen. Schauplatz des Thrillers ist eine fiktive Insel vor der schottischen Küste. Hier hat bis zu ihrem Tod die geheimnisumwitterte Künstlerin Vanessa Chapman gelebt und gearbeitet. Mittlerweile werden ihre Kunstwerke hoch gehandelt. Doch ein Skandal droht die Kunstwelt zu erschüttern.
Hier ist Goodwin, Tate Modern. Der Hörer rutscht von Beckers Schulter. Er fängt ihn auf und drückt ihn wieder ans Ohr. Entschuldigung, wer? Der Mann am anderen Ende atmet hörbar aus. Will Goodwin, sagt er übertrieben deutlich, von der Tate Modern in London. Ich rufe an, weil wir ein Problem mit einer der Leihgaben der Fairburn-Stiftung haben.
Das Problem? In einer Skulptur wurde eine menschliche Rippe gefunden. Und James Becker ist der Kurator, der das Werk der Künstlerin pflegt und verwaltet. Was verbirgt sich dahinter? Also begibt er sich auf die Suche, fährt nach Aris Island, der abgeschiedenen Gezeiteninsel. Autorin Paula Hawkins lässt sich angenehm viel Zeit, um die Spannung aufzubauen. Aris Island hat nur einen Zugang bei Ebbe und nur eine einzige Bewohnerin, Grace Haswell. Die Ärztin wohnt im Haus der Künstlerin, war ihre engste Freundin. Zumindest behauptet sie das. Sie wacht über ihr Werk.
Da kommt jemand, ein Fremder. Er tuckert mit einem blauen Auto über den Damm. Grace erkennt schon am Fahrstil, dass er noch nie hier war. Er bewegt sich langsam. Zaghaft nimmt sich Zeit. Sie überprüft, ob die Haustür abgeschlossen ist.
In alten Zeiten sollen die Küstenbewohner ihre Toten auf der Insel bestattet haben, damit die Wölfe sie nicht ausgraben. Mysteriös ist, wieso der glamouröse Ehemann der Künstlerin vor 20 Jahren spurlos verschwand. James Becker stellt Grace Haswell unangenehme Fragen nach der Rippe.
Sie glauben, es ist er, stimmt's? Becker saugt scharf die Luft ein. Nein, ich... Oh Mann, das ist absurd, sagt sie und verzieht verächtlich den Mund. Sie beugt sich vor, schnappt ihm seinen halbvollen Becher weg, wirbelt herum und schleudert ihn in die Spüle. Ich möchte, dass Sie gehen, ruft sie.
Man spürt, wer Paula Hawkins beim Schreiben inspiriert hat. Daphne du Maurier, die Autorin von Rebecca und Die Vögel, die zu Hitchcock-Klassikern wurden. Hier wie dort ist der Horror wohl dosiert, deutet sich subtil an.
Ich liebe die Atmosphäre, die sie erschafft, die Spannung, weil du nie sicher sein kannst, woher die Gefahr kommt. Das wollte ich auch erzeugen. Ja, sie war immer in meinem Kopf.
Wenn sie schreibt, lässt sich Paula Hawkins manchmal von ihren eigenen Charakteren überraschen.
Yeah, and sometimes they surprise me, and sometimes they're darker than I thought they were at the beginning. So that's for me is the fun of it. That's the joy.
Im Roman wechseln sich Tagebucheinträge Vanessa mit der Handlungsebene ab. In Rückblenden wird die toxische Dreiecksbeziehung zwischen der toten Künstlerin, ihrem Ehemann und der quicklebendigen Ärztin Grace Haswell erzählt. Die wird zur unheimlichen Schlüsselfigur. James Becker steht vor einem Rätsel.
Als er über den Damm zurückfährt, glaubt Becker, etwas im Rückspiegel zu sehen. Etwas Blaues ist kurz aufgeblitzt, aber nicht das Blau des Himmels oder des Meeres, sondern heller. Unnatürlich. Ein Blau, das hier nicht hinpasst.
Das Buch liest sich spannend bis zum Schluss. Die blaue Stunde taucht in die Zwischenzone zwischen dem Wahrnehmbaren und dem Unsichtbaren. Man findet nur schwer hinaus.
Peter Helling über die blaue Stunde. Der neue Thriller von Paula Hawkins wurde von Birgit Schmitz übersetzt, ist bei DTV erschienen, hat 352 Seiten und kostet 16,99 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier und nun wollen wir Ihnen einen Mann vorstellen, der einen ganz besonderen Blick auf den Fluss hat, der das Leben hier bei uns in der Stadt so maßgeblich prägt, auf die Elbe. Franziska Storch hat den Hamburger Fotografen Gerald Kurs in seinem Atelier getroffen.
Analoge Fotos mit historischen Kameras, das ist das Spezialgebiet von Gerald Kurs. Wenn er mit einer Fotokamera loszieht, fallen ihm vor allem Gegensätze auf, die wir als selbstverständlich hinnehmen.
Ich war an der Elbe, war ein schöner Tag. Erst waren da die Kinder, die mit ihren Optimisten ihren ersten Segelschein gemacht haben. War ein schönes Schauspiel. Und dann kam es ein riesen chinesischer Containerfrachter. Das war eine Wand, das war ein Haus, das da vor einem vorbeifuhr. Und es war ein bisschen gruselig und es dauerte auch. Und ich habe dann drei Fotos gemacht, vom Anfang, von der Mitte und vom Schluss. Das passte gar nicht auf ein Bild.
Die drei entstandenen Schwarz-Weiß-Fotos sind zusammen 1,60 Meter breit. Sie zeigen unglaublich viele Details und wirken trotzdem steinalt. Der Frachter sieht aus wie eine unheimliche Riesenstadt. Die Jollen schaukeln winzig klein am Rand des Bildes. Mit seinen Fotos möchte Gerald Kurs Denkanstöße geben.
Ich frage mich halt, warum die hier fahren müssen. Wir haben einen tollen Containerumschlagplatz vor Hamburg, wo die Elbe noch breiter ist. Wenn man Umweltexperten fragt, ist diese ganze Elbvertiefung ein totaler Unsinn. Du kannst auch ein kleines Kind fragen, was passiert, wenn du irgendwie mit Baggermatt spielst. Der rutscht nämlich an der Seite immer wieder runter.
Der ausgebaggerte Schlick aus der Elbe wird an sogenannten Verbringstellen in der Elbe und in der Nordsee vor der Elbmündung abgeladen. Strömung spült den Schlick einerseits zurück in den Fluss und andererseits setzt er sich an anderer Stelle ab, wo er nicht hingehört, im Wattenmeer. Das merkt man zum Beispiel rund um die Insel Neuwerk vor Cuxhaven.
Man fährt zurzeit noch nach Neuwerk mit der Kutsche über das Watt. Das ist echt ein schönes, altes Transportmittel und bringt auch Spaß. Und das wird immer schwieriger, weil die halt stecken bleiben. Das heißt, manchmal muss man das mit einem Trecker machen und es wird halt schlimmer. Also irgendwann wird es halt nicht mehr gehen mit der Kutsche, irgendwann wird es auch mit dem Trecker nicht mehr gehen, wenn man es weiterdenkt.
Um darauf hinzuweisen, hat er Fotos gemacht von seinem Weg nach Neuwerk und zurück. Wieder mit einer speziellen Kamera. Die hat die Firma Polaroid zusammen mit einem berühmten Fotografen entworfen.
Das ist diese Kamera, die Ansel Adams damals in den 50er Jahren mitentwickelt hat. Die hat ein legendäres Objektiv, das tatsächlich mit Erdglas gebaut wurde. Also natürlich vorkommendes Glas.
Gerald Kors fotografiert, seitdem er Kind ist. An seine erste Sofortbildkamera von Polaroid kam er durch Zufall.
Beim Zivildienst einen Schrank aufgeräumt. Dann war da diese Kamera, die ich erstmal überhaupt nicht aufbekam. Total fasziniert von dem Gerät war. Und die haben die mir zum Abschied geschenkt. Und dann bin ich damit damals zu PPS, da am Bunker. Hab die auf den Tisch gelegt und gesagt, so, gibt's da noch Filme? Die so, ja klar, das sind dieselben, die die Profis benutzen, um am Set schon mal ein fertiges Bild zu haben. Du musst es ja früher entwickeln lassen und warten.
Seitdem fotografiert er mit Profi-Ausrüstung. Mit dem Internetzeitalter wurde er zum Sammler. Mehr als 50 verschiedene Fotokameras besitzt er. Profifilme lagert er in Kühlschrank und Speisekammer. Weil Polaroid nicht mehr produziert, sind das wertvolle Restbestände.
Allerdings sind die jetzt ja mittlerweile mindestens 17 Jahre abgelaufen. Eigentlich hat man gesagt, nach einem Jahr sind die Dinger durch. Hängt vom Film ab, manche gehen auch länger. Es hat auch viel mit Erfahrung zu tun, welcher Filmtyp, welches Alter. Man kann die Chemie fühlen mit ein bisschen Erfahrung, ob die trocken ist oder weich.
Jede Fototour wird so ein kleines Experiment, ob die Aufnahmen funktionieren. Die Serie zu Neuwerk besteht aus bräunlich anmutenden Fotos. Sie sehen aus wie aus dem 19. Jahrhundert, als die Fotografie noch ganz neu war. Vieles ist unscharf. Man muss genau hinschauen.
Dann habe ich den Deich fotografiert. Auch ein schönes Bild mit Pferden davor. Wenn man ganz genau guckt, dann ist da ganz hinten auch so ein Riesenschiff.
Es ist ein romantischer Blick mit Störgefühl. Kutsche und Containerschiff. Durch die Anmutung von alten Fotografien werden die Containerschiffe auf den Bildern zu Objekten der Vergangenheit. Ein Zukunftstraum für jeden Umweltaktivisten. Keine Containerschiffe mehr auf der Elbe. Kritik an Hamburg als Standort für einen Containerhafen ist selten so schön wie in den Fotos von Gerald Kors.
Sagt Franziska Storch. Und die Fotos von Gerald Kors, die können Sie bald auch in einer Ausstellung sehen. Vom 24. bis zum 27. April in der Same Same Galerie in Eidelstedt. Flugacker 3 ist die Adresse. Der Frühling ist da und allmählich geht es überall wieder los. Auch im Hafenmuseum am Hansahafen. An diesem Wochenende ist dort Saisonstart. Besucherinnen und Besucher können das erste Mal in diesem Jahr wieder ins Schaudepot im Schuppen 50A und auch auf die restaurierte Peking. Über den Winter hat sich an Bord des Flying P-Liners wieder einiges getan, gerade bei der Rekonstruktion des historischen Innenausbaus. Was da inzwischen alles passiert ist und was das Hafenmuseum für die neue Saison plant, Petra Volkwarzen hat fürs Hafenkonzert nachgefragt.
Im Brückenhaus der Peking wird geschraubt, gehämmert und geschliffen. Zwei Tischler arbeiten am Innenausbau des Kapitänssalons.
Wir bringen die neuen Wandpaneele, die wir in der Werkstatt vorgefertigt haben, bringen wir jetzt vor Ort an.
Carsten Jordan vom Hafenmuseum koordiniert die Rekonstruktion der historischen Inneneinrichtung. Vom Original-Kapitänssalon ist kaum noch was übrig. Aber als das Schiff in New York war, wurde die Inneneinrichtung schon einmal rekonstruiert. Manches aus dieser Zeit konnte weiterverwendet werden.
Ja, man muss sich vorstellen, ein Jugendstil-Salon mit Säulen, die so Jugendstil-Verzierungen haben. Dann gibt es drei Bullaugen, wo man dann nach Achtern gucken kann. Darunter ist das Kapitänssofa und links und rechts davon sind zwei kleine Eckschränkchen, die auch wieder aufgearbeitet worden sind. Und davor steht der Tisch, der erhalten geblieben ist, also die Tischplatte und die gusseisernen Füße.
Wie hat der Kapitänssalon auf der Peking im Original ausgesehen? Das herauszufinden war gar nicht so einfach.
Da haben wir sehr lange recherchiert. Die wichtigste Quelle für die Peking ist eigentlich der Decksplan, der historische bauzeitliche Decksplan. Da weiß man, wo welches Möbelstück war, wo die Türen waren und wie die Räume überhaupt genutzt worden sind. Dann gibt es ein paar Fotos, aber von der Peking gibt es leider überhaupt keine vernünftige Innenaufnahme vom Kapitänssalon, aber von der Passat. Und die waren ja baugleich, insofern können wir uns an diesen Aufnahmen orientieren.
Eine weitere Quelle sind Berichte von Zeitzeugen.
Die New Yorker haben damals schon in ihrem Museum Zeitzeugen angeschrieben und gefragt, wie sah denn das Polster beispielsweise aus von dem Kapitänssofa. Das können wir auf den schwarz-weißen Fotos natürlich nicht erkennen, aber wir haben jetzt zwei Berichte, dass es grün war und da müssen wir es jetzt auch grün machen.
Die Inneneinrichtung der Peking so authentisch wie möglich rekonstruieren, damit sich Besucherinnen und Besucher einen Eindruck vom Leben an Bord machen können. Darum geht es auch beim Wiederaufbau der Crew-Unterkünfte.
Man hat sich ja entschieden, die Backbordseite zu rekonstruieren, nicht die Steuerbordseite. Und da sieht man die ganzen Kammern von dem ersten, von dem zweiten, von dem dritten Offizier. Dann den Raum für Koch und Steward. Die haben übereinander in einem Doppelstockbett geschlafen und das Badezimmer mit der Badewanne. Badewanne für die Offiziere.
Ein Stück weiter im Mannschaftslogis sind mit Klebestreifen die Stellen an der Wand markiert, an denen noch die Doppelstockbetten eingebaut werden.
An allen Wänden Betten, dazwischen Spinte, in der Mitte ein ganz großer Tisch, zwei große Bänke und das war es eigentlich auch schon.
Die Inneneinrichtung lässt sich so gut es geht rekonstruieren. Wie es aber tatsächlich war, hier an Bord zu leben und zu arbeiten, dafür brauchen Besucherinnen und Besucher zusätzlich noch eine gute Portion Fantasie und Vorstellungsvermögen.
Es gab keine Heizung. Der Ofen wurde eingestaut während der Fahrt. Das ist der kleine Kanonenofen, den man im Hafen benutzen durfte. Es war nass und feucht. Es gab natürlich Ungeziefer, was hier rumlief. Also so schön, wie es jetzt hier so wirkt, war es natürlich nicht.
Ab dem Saisonstart an diesem Wochenende können Gäste die Peking wieder besichtigen. Noch, sagt Klaus-Bernhard Staubermann, der Direktor des Deutschen Hafenmuseums, bleibt es dabei, dass man sich nicht selbstständig an Bord umsehen kann, sondern nur im Rahmen einer Führung.
Perspektivisch ist aber gedacht, dass es auch möglich ist, sich im Rahmen frei zu bewegen. Ob das dann an diesem Standort noch passiert oder aber an unserem neuen Standort am kleinen Grasburg, das müssen wir dann schauen. Wir werden aber in jedem Falle unabhängig davon an den Führungen festhalten, weil die einfach so gut sind. Also Führung wird es immer geben.
Im bereits bestehenden Hafenmuseum am Hansahafen wird in der neuen Saison wieder einiges los sein.
Wir haben vertraute, aber erfolgreiche Formate, die wir auch in diesem Jahr wieder anbieten, wie den historischen Güterumschlag. Wir werden aber auch im Herbst eine Veranstaltung anbieten zum Thema Krane, Hafenkrane. Wir bieten familienfreundliche Programme an. Ein ganz tolles Programm auch zum Hafengeburtstag.
Drinnen im Schaudepot können sich Besucherinnen und Besucher nun ein neues Modell des Hafenschuppens ansehen. Und auch draußen am Kai gibt es Neuigkeiten.
Was neu ist, auch in diesem Jahr, ist, dass wir ein weiteres Gleis freimachen am Kai, sodass dann die historische Eisenbahn auch direkt an der Peking entlang fahren kann, unter den Kranen hindurch. Wir haben den Krupp-Adel-Kran restauriert. Dieser Kran ist typisch für diesen Kai, für die 1950er und 1960er Jahre. Und es gibt auch ganz viele historische Fotos, wo man diesen Typ von Kran sieht mit den weißen Kapsannen oder Kappschiffen der Hamburg Süd.
Die Winterpause ist vorbei. Das Hafenmuseum startet in die neue Saison. Klaus-Bernhard Staubermann und alle anderen sind froh, dass es jetzt endlich wieder losgehen kann.
Wir lieben unser Publikum. Es ist einfach das Publikum, das diesen Ort leben lässt und darauf freuen wir uns.
Und wenn Sie auch mal wieder Lust auf einen Besuch im Hafenmuseum am Hansahafen haben, das Museum hat täglich außer dienstags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 18 Uhr. Und Führungen auf der Peking können auf der Internetseite der Stiftung Historische Museen Hamburg gebucht werden. Hapag-Lloyd ist die größte deutsche Reederei mit rund 300 Schiffen und weltweit die Nummer 5. Im vergangenen Jahr hat Hapag-Lloyd erneut einen Milliardengewinn eingefahren, das drittbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Inzwischen aber gibt es einige trübe Wolken am Schifffahrtshimmel. Warum? Das weiß Dietrich Lehmann.
2,6 Milliarden Euro. So viel Gewinn hat Hapag-Lloyd im vergangenen Jahr gemacht. Das ist zwar deutlich weniger als während der Corona-Pandemie, als Schiffsraum knapp war, die Frachtraten in ungeahnte Höhen schnellten und fast alle Räder von einem Rekord zum anderen eilten. Aber 2,6 Milliarden Euro Gewinn ist immer noch um vieles besser, als Hapag-Lloyd Anfang des vergangenen Jahres zu hoffen gewagt hatte. Zwei Gründe für das gute Ergebnis macht Vorstandschef Rolf Habben-Jansen aus.
Die Krise ins Rote Meer, das bedeutete, dass wir weniger Schiffe zur Verfügung hatten, die wöchentlich Ladung aufnehmen können als erwartet. Ja, denn man muss einfach lange fahren und deswegen gab es langere Transitzeiten und ist die Balance zwischen wöchentliches Angebot und Nachfrage etwas anders. Zweite, genauso wichtig ist, dass die Nachfrage viel stärker gewachsen ist, als viele erwartet hatten. Alle hatten erwartet 2-3% Wachstum, am Ende waren wir über 6 und das ist schon ein großer Unterschied.
Hapag-Lloyd ist dabei auf Expansionskurs, will etwas stärker als der Markt wachsen. Zum Beispiel durch die neue Terminalsparte, in der Hapag-Lloyd seine Hafenbeteiligungen weltweit gebündelt hat. An rund 20 Hafenterminals ist Hapag-Lloyd beteiligt, kann sich aber weitere Zukäufe vorstellen. Ein anderer Wachstumsbereich, die eigene Flotte. Einerseits werden mit großem Aufwand existierende Schiffe modernisiert und durch Umbauten, etwa eine höhere Brücke, können auf vielen Frachtern künftig noch mehr Container mitgenommen werden. Zum anderen hat Hapag-Lloyd im vergangenen Jahr rund 2 Dutzend neue Schiffe bei Werften bestellt, in China und Südkorea. Weltweit stehen so viele neue Frachter in den Bestellbüchern der Werften wie lange nicht mehr. Drohen da nicht massive Überkapazitäten, wie zuletzt 2009?
Ich meine, die Bücher sind voll, das stimmt. Was man aber nicht vergessen soll, ist, dass im Vergleich zum Beispiel zu 2009, damals war das Orderbuch 50-60% der globalen Flotten und wurde das alle innerhalb von 2 oder 3 Jahren ausgeliefert. Heutzutage reden wir über ein Orderbuch von 29% der globalen Flotte, aber das Orderbuch wird ausgeliefert zwischen 25 und 2030. So, es ist eigentlich immer eine viel längere Periode. Und dazu kommt auch, dass die Weltflotte heutzutage älter ist im Durchschnitt als zum Beispiel in 2009 und deswegen werden auch die Verschrottungen hochgehen. So, von daher ist es nicht wirklich vergleichbar.
Zur Wahrheit gehört aber auch, aktuell gibt es bei den Reedern weltweit auch so eine große Nachfrage nach Frachtraum, weil das Rote Meer aufgrund der Angriffe der Houthi-Rebellen tabu ist für viele. Liniendienste müssen deshalb Umwege ums Kap der Guten Hoffnung nehmen. Und das heißt längere Fahrtzeiten zwischen Asien und Europa bzw. zwischen Asien und Amerika beim Weg über den Atlantik. Um dann wöchentlich eine Abfahrt anbieten zu können, brauchen Reeder wie Hapag-Lloyd zusätzliche Schiffe. Was passiert, wenn die Krise im Roten Meer vorbei ist und die Abkürzung durch den Suezkanal wieder offen steht? Haben Jansen gibt sich entspannt.
Ich glaube, wenn wir durch den Suezkanal fahren, dann wird das auch dazu führen, dass wir wieder langsamer fahren können, denn heutzutage fahren wir einfach zu schnell. Dafür braucht man auch wieder mehr Schiffe und hängt auch sehr stark davon ab, was wird dann passieren bei den Terminals. Denn wenn jetzt plötzlich alle wieder durch den Suezkanal fahren würden, dann kriegt man bestimmt wieder allerhande Staus in die Häfen in Nordeuropa und auch in den USA, was auch wieder dazu führt, dass man wieder mehr Schiffe braucht. So ist etwas schwieriger vorherzusagen, als nur zu sagen, dann sind die Strecken kürzer, ja, und dann wird alles einfacher. Auf Dauer ist es sicher so, dass man etwas weniger Schiffe braucht, aber das wird schon einige Monate dauern, bevor sich das dann wieder normalisiert.
Nur wann der direkte Weg durchs Rote Meer wieder frei ist, dazu traut sich Hapag-Lloyd keine Prognose zu. Seit fast 2 Monaten ist die Hamburger Reederei inzwischen in einer neuen Allianz mit Maersk aus Dänemark unterwegs, der Gemini Corporation, zu Deutsch Zwilling. Gemeinsam mit Maersk will Hapag-Lloyd vor allem daran arbeiten, pünktlicher zu werden.
Wir steuern es wenigstens gut. Ja. Wir haben mittlerweile 46 von 57 Diensten sind gestartet. Wir haben über 200 Schiffe in Gemini am Moment, über 900 Protokolls und bis jetzt sind wir ungefähr auf die 90%, die wir anstreben, wenn es geht um Fahrplanzuverlässigkeit. Und ich glaube, das ist wenigstens ein sehr, sehr guter Start.
90% der Schiffe sind pünktlich. Bei manch anderen Reedern sind das nur etwa halb so viele. Hapag-Lloyd und Maersk gelingt dieser Vorsprung vor allem, weil auf den Haupthandelsrouten, wie zwischen Asien und Europa, nur noch wenige Häfen angelaufen werden. Hamburg gehört nicht mehr dazu.
Von uns werden immer noch sehr viele Schiffe Hamburg anlaufen. Wir haben gesagt, dass wenn durch diese Umstellung wird insgesamt mehr Volumen an die deutsche Häfen kommen, aber das bedeutet starkes Wachstum in Wilhelmshaven, einiges an Wachstum in Bremerhaven und etwas weniger in Hamburg. Bis jetzt hatten wir 100% von unserem Volumen nach Deutschland in Hamburg. In Zukunft wird das eher 85-80 sein.
Ein sichtbares Zeichen, das Flaggschiff von Hapag-Lloyd, der 400 Meter Frachter Hamburg Express, war erst vor wenigen Tagen zum letzten Mal in Hamburg. Und er kehrt auf der Reise zwischen Asien und Europa in Zukunft bereits in Wilhelmshaven wieder um. Für das laufende Jahr bleibt Hapag-Lloyd insgesamt vorsichtig bei seiner Prognose.
Wenn man tagtäglich sich die Nachrichten anschaut, so wie Sie das bestimmt auch machen, ja, dann weiß man, dass heutzutage gibt es einfach sehr viel Unsicherheit in die Welt. Und deswegen ist für uns auch das Jahr im Moment relativ schwierig, eine vernünftige oder eine präzise Aussage zu treffen.
Vielleicht steht bei Hapag-Lloyd am Jahresende deshalb ein Gewinn von 1,5 Milliarden Euro, vielleicht auch nur eine schwarze Null. Freuen kann sich dieses Jahr aber immerhin auch die Stadt Hamburg. Für ihre Anteile an Hapag-Lloyd erhält sie aufgrund der guten Lage im vergangenen Jahr eine Dividende von rund 200 Millionen Euro.
Von der Ostsee als Meer des Friedens war in den vergangenen Jahrzehnten oft die Rede. Diese Zeiten scheinen angesichts der aktuellen Krisen und Bedrohungen längst vorbei zu sein. Zum Beispiel ist noch immer nicht schlüssig geklärt, wer verantwortlich ist für die Explosionen der russischen Gaspipeline Nord Stream. Das Projekt Nord Stream 2 ist wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine gestoppt. Allerdings tut hier Aufklärung Not. Wie steht es um die Verstrickung deutscher Politiker in russische Gasgeschäfte? 2 deutsche Journalisten, Steffen Dobbert und Ulrich Thiele, haben umfassend recherchiert und ihre Ergebnisse in einem Buch zusammengefasst. Sie waren zu Gast bei Das im NDR Fernsehen und haben über ihre Recherchen erzählt. Und auch darüber, wie es angefangen hat. Ulrich Thiele.
Ich habe Anfang 2022 einen sehr wichtigen Hinweis bekommen, nämlich dass die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in MacPom nicht gemeinnützig ist. Das ist eine Stiftung, die Manuela Schwesig gegründet hat, um den Bau von Nord Stream 2 fertigzubringen, trotz der US-Sanktionen. Und diese Umweltschutzmaßnahmen, in Anführungszeichen, wurden mit 20 Millionen Euro vom Gazprom-Konzern ausgestattet. Und ich habe eben herausgefunden, dass 10 Millionen davon, weil diese Stiftung eben nicht gemeinnützig ist, hätten abgeführt werden müssen als Schenkungssteuer. Ich habe mich festgebissen sozusagen und dann herausgefunden, dass sogar eine Finanzbeamtin diese Steuererklärung der Stiftung, diese hochpolitisch brisante Steuererklärung verbrannt hatte.
Die Stiftung ist nur ein Teil des Nord Stream-Komplexes und der Verstrickung der deutschen Politik in die russischen Gaslieferungen. Nach außen hin beteuern die Minister, sie hätten mit dem rein wirtschaftlichen Projekt nichts zu tun. Steffen Dobbert.
Das waren federführend Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel, damals Minister. Und unsere Recherchen belegen, dass es eine Sprachregelung gab. Also deutschen Beamten wurde per Regelung vorgeschrieben, wie sie sich öffentlich zu diesem Projekt verhalten sollen. Und die sollten dann halt immer in der Öffentlichkeit sagen, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Ungefähr die Politik hat damit nichts zu tun.
Dabei ist längst klar, dass Putin die Pipeline durch die Ostsee brauchte, um den Landweg des Gases durch die Ukraine zu schließen.
Nord Stream ist kein wirtschaftliches Projekt. Also es hat Deutschland natürlich wirtschaftliche Vorteile kurzfristig gebracht. Aber für Putin ist es ein absolut politisches Projekt. Man muss dazu sagen, bevor es Nord Stream gab, wurde Gas nach Westeuropa halt über die Ukraine als Transitland geliefert. Das war für die Ukraine auch mal eine geopolitische Sicherheit, weil sie natürlich den Glauben hatten, solange Putins Gaslieferungen nach Westeuropa davon abhängig sind, dass sie durch unser Land kommen, wird er uns nicht angreifen.
Und die Politik, die mischt nach wie vor mit, kümmert sich intensiv um Nord Stream 2.
Das Unverschämte daran war, dass Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel, die sich also wirklich dann vorgegeben haben, sagt bitte, die Politik hält sich da raus, wir sind neutral, dass die in dem gleichen Jahr, nämlich 2015, hinter den Kulissen maßgeblich dafür gesorgt haben, dass Nord Stream 2 gebaut werden kann. Sie haben sich auffällig oft mit Gazprom-Vertretern getroffen und Sigmar Gabriel zum Beispiel hat sogar Umweltgesetze verhindert in der Pommerschen Bucht in der Ostsee, weil die halt den Bau von Nord Stream 2 erschwert hätten.
Was folgte, waren Abhängigkeiten und schließlich nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine eine Energiekrise hierzulande.
Wir haben auch mit Experten gesprochen aus der Energiebranche, die haben gesagt, es ist eigentlich wie mit Aktien, man sollte nicht mehr als ein Drittel des Gases von einem Land beziehen. Deutschland hat kurz vor der Kriegseskalation 65% aus Russland geholt und das war noch ohne Nord Stream 2. Mit Nord Stream 2 wäre es noch deutlich mehr geworden. Und dadurch, dass wir so abhängig waren davon und dass dann letztendlich die Eskalation kam, hat ja auch diese Krise, die wir jetzt haben, ausgelöst. Also es war ja nicht wirtschaftlich klug, zumindest nicht langfristig gedacht, dieses Risiko einzugehen.
Das Buch der beiden Journalisten, eine chronologische Auflistung der Ereignisse, beruht auf sehr kleinteilig belegten Fakten. Es liest sich wie ein Krimi, der leider sehr real ist.
Dieses Buch hat schon während der Recherche und während des Schreibens so viel Fassungslosigkeit ausgelöst bei uns.
Hätten wir das als Roman geschrieben, fiktiv, ich glaube, unser Lektor hätte irgendwann gesagt, Jungs, fahrt mal runter, das wird ein bisschen unrealistisch.
Nord Stream, wie Deutschland Putins Krieg bezahlt, von Steffen Dobbert und Ulrich Thiele. Das Buch ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, hat knapp 400 Seiten und kostet 18 Euro. Titanic. Mit diesem Namen ist auch heute noch ein Mythos verbunden. Das als unsinkbar geltende Passagierschiff sank 1912 auf seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik. Nach der Kollision mit einem Eisberg. Das Wrack liegt in 3800 Metern Tiefe südöstlich von Neufundland. Vor 28 Jahren, da fachte eine besondere Ausstellung in der Hamburger Speicherstadt den Hype um das Schiff neu an. Damals wurden erstmals zahlreiche Objekte aus dem Schiff gezeigt. Die Show stellte Besucherrekorde auf. Mehr als 1 Million Menschen kamen in die Speicherstadt. Jetzt, da gibt es eine neue Titanic-Ausstellung und die nutzt die Möglichkeiten moderner Technik. Ab 17. April ist die Ausstellung hier in Hamburg zu sehen. Premiere war allerdings in Köln und dort hat sie sich Peter Backhoff angeschaut. Titanic, eine immersive Reise.
Man hat vom Ablegetag der Titanic am 10. April durch Filme vielleicht ein falsches Bild vom Wetter. Denn tatsächlich war es kein strahlend blauer Himmel und kein wunderschöner Tag mit jubelnden Menschenmassen,
sondern ein diesiger, etwas unspektakulärer Mittwoch in Southampton, wie Malte Fiebing-Petersen vor Originalfotos erklärt. Er ist wissenschaftlicher Berater bei der Deutschlandpremiere von Titanic, eine immersive Reise, und außerdem Vorsitzender des Deutschen Titanic-Vereins, den es seit 1997 gibt.
Dieser Verein hat sich gegründet, um der deutschsprachigen Titanic-Community eine Plattform zu bieten. Das heißt, wir sind alles Interessierte, die sich eben mit dem Schiff und der Geschichte und vor allem auch mit den deutschen Bezügen beschäftigen.
Zum Beispiel wurden die Bäder des im nordirischen Belfast zusammengenieteten Luxusliners mit deutschen Fliesen ausgestattet von Villeroy und Boch. Schwarmwissen der Community ist ins eigens für Deutschland zugeschnittene Konzept eingeflossen. Nun denn. Als Besucher der Kölner Ausstellung in einem für Events umgewidmeten ehemaligen Autohaus bekomme ich erstmal eine Bordkarte in die Hand gedrückt und werde als einer von vielen Avataren zu Benjamin Guggenheim.
Genau, Sie sind heute hier bei unserer Reise ein Passagier, den es wirklich auf der Titanic gegeben hat.
Ich bin also oder darf mich fühlen als US-Industrieller, der sich in Frankreich eine Geliebte aufgerissen hat, während im Zielhafen New York Ehefrau und Kinder auf mich warten. Das erste Klasse-Ticket hat mich, für heutige Begriffe umgerechnet, 80.000 Euro gekostet, während man in der dritten Klasse als Auswanderer in die USA rund 1.000 Euro bezahlte für ein One-Way-Ticket. Und dann das.
Die meisten Eisberge schmelzen innerhalb des ersten Jahres und viele laufen auf Grund. Doch die ungewöhnlich nahe Position des Mondes im Januar 1912 erhöhte den Wasserstand der Gezeiten. Dies könnte dazu beigetragen haben, dass dieser Eisberg nicht entlang der felsigen Küste stecken blieb.
Erzählt mir die KI-Stimme auf dem Audioguide zur schon beeindruckend vielteiligen multimedialen Ausstellung. Die punktet vor allem mit echtem Messing, Holz und Porzellan. Prunk und Protz erhalten vom Schwesterschiff der Olympic.
Es wird immer noch teilweise behauptet, dass die Titanic in der Untergangsnacht dieses blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung gewinnen wollte. Tatsächlich ist das aber von Anfang an gar nicht der Plan der Reederei gewesen. Man hat diese Schiffe, es gehörten nämlich zur Titanic noch zwei Schwesterschiffe, nicht auf Geschwindigkeit geplant, sondern eben auf Größe und Luxus. Und in dieser Ausstellung haben wir jetzt die Chance, mit so einigen Mythen und Legenden aus der Vergangenheit endlich mal aufzuräumen.
Zum Beispiel hätte es etliche Szenen aus dem Film Titanic von James Cameron mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gar nicht geben können. Erste und dritte Klasse waren sich, auch wegen damaliger Hygienevorschriften, auf der Titanic nie begegnet. Und was ist aus meinem Avatar geworden? Benjamin Guggenheim. Er entschied sich, wie viele Männer, mit der Titanic unterzugehen, während andere Männer, die einen Platz in den Rettungsbooten ergattert hatten, nachher als Feiglinge galten. Also ich erfahre auch etwas über Mindsets und Sozialgeschichte dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Angekündigt als Blockbuster ist Titanic eine immersive Reise ohne Kitsch und wirklich sehenswert. Ein Manko ist vielleicht, dass der Ticketpreis mit über 30 Euro recht hoch liegt. Veranstalter Oliver Forster von Covo Entertainment aus Passau findet ihn aber in Ordnung, in Anbetracht des Aufwands, der in dieser Show steckt. Und?
Wir haben bis zum heutigen Tage über 30.000 Tickets im Vorverkauf schon abgesetzt, jetzt hier für die nächsten Wochen in Köln. Das sagt schon einiges aus.
Oliver Forster war auch hier in Köln bereits mit den Ausstellungen Körperwelten und The Mystery of Banksy erfolgreich und erwartet für Titanic am Ende über 300.000 Besucher. Und der Erfolg gibt ihm recht, er trifft offenbar einen Nerv beim Publikum. Es gibt den Trend zu Blockbustern, wobei Titanic eine immersive Reise inhaltlich und ästhetisch überzeugt. Nochmal mit VR-Brille über 4000 Meter tief zum Wrack der Titanic tauchen, das wollen wir einfach sehen. Die Titanic ist nie auserzählt.
Peter Backhoff über die neue Ausstellung Titanic, eine immersive Reise in Köln. Ab 17. April ist die Ausstellung auch in Hamburg zu sehen. Dafür ist extra eine Halle gebaut worden. Die Expo-Halle steht am Rande des Rathausviertels in der Straße Neß. Karten für die Ausstellung gibt es bereits jetzt online.
Die Peking und die lange und fast unglaubliche Geschichte der Rückkehr nach Deutschland. Ein Mann hat daran einen ganz maßgeblichen Anteil, Joachim Kaiser. Lange Jahre hat er die Geschicke der Stiftung Hamburg Maritim entscheidend bestimmt. Morgen am Montag wird Joachim Kaiser in Berlin für seine Arbeit mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Dietrich Lehmann über den Mann, mit dem die Namen vieler historischer Schiffe in Hamburg ganz eng verbunden sind.
Vom Jugendkutter zum Flying Pilot. So könnte man den maritimen Lebensweg von Joachim Kaiser kurz umschreiben. Geboren 1947 in Hamburg, hat er mit 13 sein erstes eigenes Boot auf der Alster. Das Binnengewässer reicht ihm aber schon lange nicht mehr. Wenn Kaiser heute im Hafen unterwegs ist, dann kann er auf einige Dutzend Schiffe zurückblicken, die er gerettet hat, für deren Rettung er den Anstoß gab und die auch im stolzen Alter von 60, 70 oder 100 Jahren zu Rundfahrten im Hafen starten. Joachim Kaiser wird liebevoll der Papst der Hamburger, wenn nicht der norddeutschen Traditionsschiffszene genannt.
Insofern müssen wir dankbar sein, dass wir hier in der schifffahrtsfreundlichsten Metropole, die es überhaupt gibt, in Hamburg, stationiert sind, ein unglaublich begeisterungsfähiges Publikum um uns herum haben und hier 5-, 6-, 7 Stunden Touren machen können auf der Elbe, die immer wieder spannend sind.
Nach dem Abitur wird Kaiser Redakteur bei der Seglerzeitung Yacht, schreibt über historische Schiffe, sammelt Daten, Lebensläufe der letzten erhaltenen Segler an der Elbe, ist Autor zahlreicher Bücher. Er fängt aber auch bald an, selbst historische Schiffe zu sammeln, zu restaurieren. Den Ewer Veränderung etwa oder in den 80er Jahren den Frachtsegler Undine, der heute der Stiftung Hamburg Maritim gehört. Auf der Undine segelt Kaiser mit schwer erziehbaren Jugendlichen durch halb Europa, entdeckt unterwegs immer wieder historische Schiffe, die teils nicht mehr als Wrack sind, heute aber wieder segeln, wie die Rigmor von Glückstadt, wahrscheinlich das älteste Segelschiff Deutschlands. An Joachim Kaiser kommt keiner in der Traditionsschiffszene vorbei. Kaiser brennt für seine Materie.
Ich muss schon sehr aufpassen, dass Freizeit und Familie mit dem kompatibel sind, was ich da mache. Wobei ich da ja nur noch einige Erfahrungen mitbringe, auch schlechte Erfahrungen. Ich habe mich oft mit solchen Projekten eben wirklich bis an die Rande der Belastbarkeit gebracht. Und weiß, wann der Moment ist, wo ich abschalten muss.
In den 90er Jahren koordiniert Kaiser zahlreiche Restaurierungsprojekte, an denen sich die Stadt mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beteiligt. Aber was nutzt ein historisches Schiff, das nicht bewegt wird? Es kostet nur weiteres Geld und verfällt wieder. Die Idee, bei Rundfahrten mit Gästen könnten Dampfer, Segler doch ihr eigenes Geld erwirtschaften. Mit Ascherhörn, dem historischen, mittlerweile wieder leuchtend weißen Peildampfer, den Kaiser in Großbritannien entdeckt hat, fängt es an. Das Schiff ist lange Zeit das Aushängeschild der Stiftung Hamburg Maritim.
Die Ascherhörn hat vom ersten Jahr an ihre Betriebskosten reingefahren. Dann wurde der Mut groß und so kam dann unter anderem der Landrat Küster, Finkenwerder Hochseekutter, ein Riesenprojekt, den haben wir ja völlig auseinandergenommen, wieder neu zusammengesetzt. Dann wurde der auch fertig, immer schon die nächsten Schiffe am Horizont.
Wie etwa Lotsenschoner Nummer 5 Elbe oder der historische Stückgutfrachter Bleichen, gebaut in den 50er Jahren für eine Hamburger Reederei und auch nach Jahrzehnten weitgehend im Originalzustand, als ihn die Stiftung Hamburg Maritim von einem türkischen Reeder abkauft.
So ein Schiff gibt's nicht nochmal. Das ist ja wie unter einer Käseglocke erhalten geblieben. Das, also die Veränderung, die hier vorgenommen wird, ich kann es an einer Hand abzählen.
Wobei 10 Jahre dauerte es, die Bleichen zu restaurieren. Auch weil das bisherige Modell Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen plus Spenden aus der Hamburger Reederschaft und Ehrenamtliche aufgrund der letzten großen Schifffahrtskrise für eine so große Aufgabe wie die Bleichen nicht mehr funktioniert.
Da war mir dann irgendwann von irgendeinem Moment an klar, wir kriegen hier ein großes Problem mit dem Schiff, wenn wir nicht frisches Geld rankriegen, und zwar richtig, richtig frisches Geld. Ich habe auch regelrecht gelitten unter der Vorstellung, dass wir unser Versprechen, das wir den Ehrenamtlichen gegeben haben, ihr helft jetzt alle mit und nachher fahren wir alle mit dem Schiff, dass ich das nicht werde einlösen können. Das hat richtig wehgetan.
Frisches Geld für seine alten Schiffe kann Joachim Kaiser beim Bund einwerben, mit Hilfe der Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs und Rüdiger Kruse. Die helfen auch, damit der Flying P-Liner Peking von New York nach Deutschland zurückgeholt und restauriert werden kann.
Ich denke, dass dieses Schiff ein enormes Potenzial hat, das ich selber auf den ersten Blick auch nicht so wahrgenommen habe, weil einfach das Entsetzen über den schlechten Zustand, über die Misshandlung, die dieses Schiff über Jahrzehnte erfahren hat, die Vernachlässigung, das einfach Überhand hatte. Das ist jetzt vorbei für mich.
Die Peking ist mit Abstand Joachim Kaisers größtes Restaurierungsprojekt.
Ich glaube, dass dieses Schiff, dass es eine identitätsstiftende Wirkung haben wird für die Hamburger.
So wie die vielen anderen historischen Schiffe, denen Joachim Kaiser mit Hilfe von zahlreichen anderen ein zweites, drittes oder viertes Leben geschenkt hat und die aus dem Hamburger Hafen heute nicht mehr wegzudenken sind.
Dietrich Lehmann über den Ewa-Papst und Peking-Retter Joachim Kaiser. Morgen bekommt er in Berlin aus den Händen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth das Bundesverdienstkreuz verliehen. Und das noch als Hinweis dazu, im Hamburger Hafenkonzert am Ostersonntag, also am 20. April, da kommt Joachim Kaiser auch noch mal ganz ausführlich zu Wort. Dann erzählt er über sein Leben, über die Liebe zu alten Schiffen und natürlich auch über die Rettung der Peking. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. In der kommenden Woche, da haben wir hier den Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder zu Besuch. Martin Kröger ist das und ein Thema dann. Deutschland hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht mehr die größte Flotte an Containerschiffen weltweit, sondern liegt nur noch auf Platz 3 hinter der Schweiz und China.
Das hat einen Wert an sich, dass man in einem Land viele Schiffe hat, viele Reedereien hat. Nicht nur, weil Steuern und Sozialabgaben natürlich in das Land fließen, sondern weil sie eben auch diesen Schiffsraum zur Verfügung haben, mit dem sie im beispielsweise Krisenfall dann ja auch sehr gut umgehen können, um ihre Bevölkerung zu versorgen. Insofern hat es einen Wert an sich, diese Handelsflotte im eigenen Land zu wissen. Aber da muss man sich eben auch dem scharfen internationalen Wettbewerb stellen, damit man sich weiter behauptet. Das tun wir aber auch.
Unser Gespräch mit Martin Kröger vom Verband Deutscher Reeder. Zu hören hier bei uns in der kommenden Woche. Und damit sage ich Tschüss. Ich bin Jan Wulff. Einen schönen Tag noch und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.